Die Predigt für heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, ab Vers 21. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Und um zu verstehen, was er gesagt hatte, gehen wir einmal zurück in die Verse davor. Und zwar ab Vers 12. Als Jesus ihm die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als ein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Da waren diese gläubigen Juden schockiert, weil Jesus die Tradition auf den Kopf gestellt hat. Anders als heute in Deutschland war das damals, und das ist natürlich an vielen Stellen der Welt heute, nicht üblich, oder ist es nur üblich, dass der Jüngere dem Älteren und der Niedrige dem Höheren dient. Niemals umgekehrt. In Deutschland ist die Sitte inzwischen kaputt gegangen. Da denken viele, wer am frechsten ist oder die größte Klappe hat, dem müssen die anderen gehorchen. Damals war das schockierend, dass dem Meister, der Lehrer, denen dient, die eigentlich irgendwas lernen wollen. Für mich ist das die erste Frage. Wenn wir gläubig sind, wie oft schaffen wir das noch, andere zu überraschen mit unserem Verhalten? Jesus hat nicht nur seine Jünger, sondern alle Menschen, mit denen er zu tun hat, eigentlich regelmäßig überrascht. Und man muss bedenken, er war dabei ganz klar an das Wort Gottes gebunden. Man kann natürlich auch andere überraschen, dass man etwas Verrücktes macht. Das kann nicht das Ziel sein. Aber es sollte in uns dieses Verständnis, die Wirklichkeit Gottes so sein, dass wir gewohnte Dinge einfach mal anders praktizieren. Oder zumindest mal hinterfragen, welche Gewohnheiten es wert sind, dass man sie auch mal gibt, damit man sie besser versteht. Und natürlich muss man sich überlegen, wenn man sich damit als oder dazu als Vorbild nimmt. Weil jeder von uns hat eine Prägung von Kindern. Aber ich denke, bis heute ist es so, dass wir lernen müssen oder bedenken müssen, inwiefern die Prägungen oder Lehren unserer Kindheit wirklich mit Gottes Willen übereinstimmen können. Eines der Beispiele aus meinem Leben. Ich war, wie viele Christen, sehr defensiv erzogen und hatte dann irgendwann die Überzeugung entwickelt, dass ich als Christ immer vergeben muss, alles aushalten muss, alles hinnehmen muss. Jede Demütigung, alle Regelverletzungen einfach annehmen muss. Und ich weiß, dass das bis heute ganz vielen Menschen so weitergegeben wird. Ich denke, dass das auch in vieler Hinsicht eine wichtige Regel ist. Aber wenn wir das nicht in Bezug zu dem ganzen Wort Gottes nehmen, führt diese Haltung letztendlich dazu, dass wir Böse nicht mehr widerstehen. Und irgendwann, als ich mein Leben dann bewusst Jesus Christus zur Verfügung gestellt hatte, und ich das Wort Gottes nicht mehr nur aus Pflichtbewusstsein, sondern mit dem inneren Bedürfnis gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass sowohl Jesus als auch die Apostel ganz andere Art der Reaktion hatten, als ich meinte, wie sie haben müssten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich viele Dutzende Male erlebt, dass Menschen mich ganz einfach herausfordern konnten, mir irgendeine Fangfrage gestellt haben, auf die ganz ehrlich und treuherzig geantwortet haben. Dann haben sie sich im besten Fall darüber lustig gemacht und im schlimmsten Fall ihn wirklich gegen mich verwendet. Und dann habe ich gemerkt, dass Jesus ganz anders antwortet. Oder auch die Apostel eine ganz andere Herangehensweise haben. Und dann hätte ich gesagt, ja, ich will lernen, wie du reagierst. Vielleicht geht das bei euch schneller, bei mir hat das einige Jahre gedauert. Und das hat wirklich angefangen, dass, was meine Gedanken sich ändern lassen. Wir reagieren ja auch spontan, wenn uns was gesagt wird oder wenn was gefragt wird. Wir merken dann, dass das vielleicht nicht so optimal gelaufen ist. Und erst hinterher fällt uns eine bessere Antwort ein. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Anfang dieses Veränderungsprozesses sind mir die richtigen Antworten nach mehreren Wochen eingefallen. Irgendwann war das nur noch ein paar Tage später. Aber sogar ein paar Stunden oder gar ein paar Minuten später ist zu spät. Heute bin ich in diesem viel schnelleren Veränderungsprozess. Es gibt natürlich noch schwierige Situationen, wo uns nicht sofort die richtige Antwort einfällt. Aber wir werden durch Gottes Geist erinnert. Deswegen ist auf diesem ersten Abschnitt der wichtigste Vers. Was ist der wichtigste Vers? Der letzte, den wir gelesen haben, Vers 17. Wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Ein verändertes Verhalten hat also drei Schritte. Das erste ist, jemand muss uns das vorleben. Jesus hat viele entscheidende Dinge, oder in vielen entscheidenden Dingen, ein Beispiel gegeben. Und zu dem Beispiel gehört die Erklärung. Ein Beispiel selber verändert noch gar nichts. Das verwundert uns manchmal, wenn wir denken, was ist das denn für ein Räuber? Deswegen hast du dort in Vers 17, wenn ihr das wisst. Der nächste Schritt ist, wenn ich etwas sehe oder etwas merke, was Gott verändert vorstellt als meine Gewohnheit. Meine Gewohnheit entwickelt sich ja als eine Gewohnheit anderer. Dann ist der zweite Punkt, dass ich ein Verständnis dafür kriege, warum das. Hier bezieht sich Jesus und sagt, wenn ich, der Herr und Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, in Bezug auf das Beispiel, dann seid auch ihr schuldig, so zu handeln. Und damit beginnt das nächste Problem. Das erste ist, manche Leute kennen nur eine gewisse Tradition und wissen nicht, warum die so ist. Sie beobachten andere Leute und bilden sich ihr Urteil. Ich sage das praktisch jetzt, Corona-Verordnung, die meisten übernehmen einfach diese Gewohnheit der Maskenpflicht. Sie denken, wenn das alle machen, wird das schon richtig sein. Und wenn der Staat sagt, man darf eben im Gottesdienst nicht mehr singen, dann kann man gleich zu Hause bleiben, dort singt man sowieso nicht, weil es da keine Freude gibt. Das nehmen viele Leute weg. Dann gibt es die Möglichkeit, eben Wissen zu vermitteln, so wie ich sehe das wieder auf die jetzigen Regeln. Wenn man eben weiß, dass die Ohren dieser Masken nicht in der Lage sind, Viren zurückzuhalten und dass andererseits keine Maske sich so eng anlegen lässt, dass sich die Atemluft nicht nach draußen verbreitet. Jetzt, wo das mal so kalt war, konnte man das nämlich ganz gut testen. Wenn man mit einmal die Atemluft, also die Feuchtigkeit der Atemluft sehen kann, und wenn man sich die Maske aufgesetzt hat, dann bläst das alles an der Seite raus. Und dann sagt ihr das, glückselig seid ihr, wenn ihr das wisst, wenn ihr es auch tut. Das sind also wirklich noch Unterschiede. Es nützt uns noch nichts, dass ich in der Sache weiß, wenn ich sie nicht tue. Es gibt keine andere Belohnung dafür, außer das glückselig zu sein. Also, etwas zu tun, was Gott gefällt, verschafft uns kein Ansehen in der Welt, verschafft uns keine Nachahmer, verschafft uns eigentlich nicht das, wonach die Masse der Menschen gierig ist. Aber es verschafft uns Glückseligkeit. Das zu tun, was Gott will, und nicht nur das beim Wissen spielen zu lassen, verschafft uns nicht mehr Geld, nicht mehr Anerkennung, nicht mehr. Aber es verschafft uns Glückseligkeit. Das könnte man übersetzen mit Zufriedenheit, Lebensfreude, umfassendes Wohlergehen. Und dafür lohnt es sich, dem Beispiel Jesu zu folgen, könnte ich. Und dann lesen wir ab Vers 18 weiter. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Von jetzt an sage ich euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, den ich gesandt habe. Wenn man diesen zweiten Abschnitt liest, denkt man, das hat mit dem ersten eigentlich gar nichts zu tun. Also Jesus das Thema gewechselt hat. Aber wenn man das dann so kritisch liest, merkt man, dass jetzt hier zwei Informationen warten. Das erste ist, nicht jeder, der mit ihm geht, ist auch von ihm gesandt. Und sicher kann man diesen Abschnitt zuerst einmal beziehen auf Judas, der ja mit dabei war und dem auch mit die Füße gewaschen wurde. Der sich aber, obwohl das für die anderen Jünger noch nicht erkennbar war, innerlich von dem, was Jesus dort vorlebt, schon getrennt hat. Und deswegen ist die zweite wichtige Botschaft in dieser kurzen Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ihr und ich sind, wer der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und das heißt, gesandt von Jesus ist nur derjenige, der seinen Willen nicht nur kennt, sondern auch tut. Wir gehen zurück zum Vers 16. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn er das wisst, glückselig seid ihr, wenn er es tut. Das bedeutet für uns zwei Leitungen. Erstens, es lohnt nicht, jemandem zu folgen, der Gottes Willen zwar im Mund führt, ihn aber nicht tut. Eine christliche Theorie oder auch eine christliche Lehre ist bedeutungslos, wenn sie nicht gelebt wird und daraus folgt die zweite Schlussfolgerung für uns. Auch uns wird Jesus nur senden, Gott nur gebrauchen, wenn wir seinen Willen tun. Und ihr Lieben, wieder in den Gesamtzusammenhang gesetzt. Vielleicht ist das eine ganz popliche Sache. Was ist denn das für eine große Leistung, jemand anders die Füße zu waschen? Und ich meine nicht nur als eine symbolische Handlung, sondern als Beispiel dafür, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die unangenehm sind. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ihr Lieben, das ist eine große Herausforderung. Ich sehe irgendwo Müll und denke spontan, warum soll ich denn wegkommen? Ich habe mir gar nicht hingeschmeckt. Ich begegne irgendwo einen Menschen, der sein Leben nicht im Griff gekriegt hat oder vielleicht gerade mich beleidigt und geärgert hat und denke spontan, was soll ich denn richtig schaffen? Mit dieser Haltung tun wir nichts, was wir wissen. Oder andersherum, viele Menschen, die ganz einfach tun, was ihr sagt, kriegen ein Gewicht in ihrem Leben, was mit Gottes Segen verbunden ist. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Text. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugt und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag am Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus, der mit der Frage, wer wohl sei, von dem er redet. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnen, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingedacht habe, geben werde. Als er nun den Bissen eingedacht hatte, gab er ihm Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, du schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Wirklich, einer von euch, sagt Jesus. Da kann man schon erschüttert sein, dass einer, der mehr als 3 Jahre mit Jesus mitgelaufen ist, einer, den er selbst ausgewählt hat. Einer, der mit den anderen Jüngern ausgesandt war, um Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und die gute Nachricht vom Reich Gottes, der Menschen hat. Einer, der Erfahrung mitgebracht hat und zusätzlich noch verantwortliche Aufgabe innerhalb der Jünger hatte, nämlich die Kassenführung. Und der hatte sich innerlich davon schon gelöst. Über seine Motive wird eigentlich niemals in der Bibel berichtet. Und ich verstehe das so. Über das, worüber das Wort Gottes nicht schreibt, oder nicht berichtet, lässt wirklich alle Möglichkeiten offen. Es gibt Leute, die sagen, das war seine politischen Interessen. Andere sagen, er wollte mal im Mittelpunkt stehen. Die nächsten sagen, er hatte ganz andere Ideen gehabt, nämlich, dass man damit hätte ja viel Geld verdienen können mit der Ausstrahlung Jesu. Noch andere meinen, er wollte die Besonderheit des Messias herausfordern, dass er beweist, dass er wirklich der von Gott Gesandte ist. Die Tatsache ist, weil das Wort Gottes über keines dieser Motive spricht, sowohl alle diese Möglichkeiten sein können, als auch noch. Und das heißt doch nichts anderes, als dass auch unsere fraglichen Motive in der Lage sind, sich gegen Jesus zu wenden. Dann ist Petrus, als er das hört, dass Jesus sagt, einer von euch wird mich überliefern, erschüttert. Und sagte, wer? Also alle sind erstmal schockiert. An anderer Stelle wird berichtet, dass sie sagen, aber hoffentlich bin ich es nicht und hoffentlich bin ich es nicht. Petrus wählt eine andere Methode und holt sich Johannes und sagt, frag ihn nochmal. Ist das gut oder schlecht?
Ich habe es heute auch gelesen.
Ja.
Ich fand das gut.
Warum?
Ich fand es clever. Weil es war eine benommene Situation und da hat er dann über diesen, der einen ganz nahen Zugang hatte zu Jesus.
Das ist eher so, wenn die anderen
sehr innig mit Jesus waren.
Das ist genau wie in der Familie, das ist auch so. Die Kinder wollen den geliebten Schwester und sagen, die uns anmacht.
Ich finde das relativ normal, aber legitim, weil Jesus das Gebot schaffen
kann. Warum fragt er nicht selber?
Vielleicht braucht er irgendwas, wo.
Vielleicht hat er Einzelne,
wo er bescheiden wurde.
Ich denke, das könnte noch im Kopf sein.
Irgendwas.
Es war ja auf dem Weg dorthin. Es war bestimmt auf dem Weg dorthin, wo Jesus sagt, der Sohn des Menschen muss leiden und sterben. Und er sagt, das geschieht gar nicht. Und Jesus hat ihm gerade zurechtgewiesen und hat gesagt, geh hin. Und ich sage, gerade vorneweg, vielleicht ein, zwei Tage, hatte Petrus in der Rüge von Jesus eingefangen. Gerade von diesem Hoch beflügelt, wo Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir nicht offenbart, dass du der bist, dass ich der Sohn Gottes bin, sondern also Gottes Geist. Und dann kommt gleich als Nächste die Reaktion und sagt, als Jesus dann sagt, der Sohn des Menschen muss gekreuzigt werden, muss viel leiden und gekreuzigt werden. Und er sagt, Herr, das soll dir überhaupt nicht passieren. Also er geht dazwischen und kriegt eine Rüge von Jesus. Aber auch hier werden uns die Motive nicht gesagt und deswegen ist alles möglich. Ich finde das ebenfalls wichtig, dass er Jesus fragt, und zwar notfalls über jemanden anderes, und zwar weil das Motiv des heutigen Sonntags ist. Erster Passionssonntag in Vokabel. Der Sonntag kommt, der Name des Sonntags kommt von dem Vers 15, also Psalm 91. Er ruft mich an, darum will ich ihn noch hören. Petrus ruft ihn an und er kriegt Namen. In der evangelischen und freikirchlichen Tradition ist diese Möglichkeit, dass man jemand anders für sich bitten lässt, ganz verkümmert. In der katholischen, in der orthodoxen Tradition. Aber ist das normal? Dann wird oft gebetet. Heiliger Petrus oder Heiliger Bartholomäus, bitte für mich. So sagen natürlich die Evangelischen, seit 500 Jahren ist das völlig unnötig. Luther hat ja schließlich wiederentdeckt, dass man direkt mit Gott reden kann. Und es gibt ja nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Und damit ist die Heiligenanrufung ja eigentlich so etwas Ähnliches wie Götzendienst. Das kann man durchaus so sehen. Aber man kann auch diese Sache heute als Beispiel nehmen, das ist anders. Und wenn man die Heiligen zur Hilfe ruft, dann ist das eben gerade keine Tugendverehrung. In diesem Fall, sondern der lebendige Glaube, dass die schon vor uns hingeschiedenen Heiligen leben. Zumindest ist das auch ein aktiver Glaube. Und dann kommt wieder eine Antwort von Jesus, die ist so ungewöhnlich, wie wir es am liebsten gar nicht hören wollen. Er sagt nämlich keinen Namen, sondern er beschreibt etwas. Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingedacht habe, geben will. Warum handelt Jesus?
Weil
er
nicht ja, die Menschen nicht so. Erstmal so und dann werden sie längst geschlachtet. So dass sie irgendwie kürzen.
Ich denke, da ist was dran. Ja?
Ich habe auch eine Idee, dass er eventuell damit jetzt mal vorsichtig, nur dass doch noch eine Chance gibt. Er beschreibt das ja. Wir wissen, gegen der da. Also
ja.
Man hat es ja mitbekommen.
Er muss es nicht nehmen. Judas muss es nicht nehmen, wenn man so will.
Ja, muss man nicht nehmen.
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Ich sehe auch noch etwas. Er nutzt nicht mehr seinen Namen.
Ja, absolut.
Das halte ich für eigentlich das Gefährlichste. Dass Jesus nicht mehr seinen Namen nimmt. Ja. Weil innerlich doch schon was getan ist. Aber ich denke wirklich, dass das mal ernst sagt, ist tatsächlich so. Auch in diesem Moment hat Judas noch die Möglichkeit, etwas zu verändern. Wenn Jesus sagt, der wird mich überliefern, dem ich den Bissen geben werde, nachdem ich ihn angetroffen habe, und dann tauscht er ein und gibt, dann kann er nochmal auch sagen, aber ich doch nicht, Herr. Das sagt uns, was für eine Haltung dieser Mann zu dieser Zeit schon war. Er kennt sich selber gut genug, um das einmal zu beschreiben. Mit der Haltung von Jesus, von Judas weiß ich, was er in dem Moment denkt. Das liegt an Jesus.
Das war ja schon so vorgesehen.
Genau. Also, so, das ist diese Haltung, die man daraus entwickelt. Er hat es mir ja gegeben. Er hat es selber schon. Und damit ist diese Trennung endgültig. Ich habe eben gefragt, wer von uns kennt sich selber so gut, um zu wissen, wie Judas in dieser Situation denkt. Und das sage ich, das ist dieses, man macht den anderen verantwortlich. Jesus hatte gesagt, der ist es, dem ich, Betonung liegt wirklich auf ich, auch im Urtext, den Bissen geben wird. Er wehrt ihn nicht ab und sagt sich, hat er was schuld. Die andere ist schuld. Er übernimmt keine Verantwortung für sein eigenes Judas. Und dann lesen wir im nächsten Vers nach dem Bissen vor der Satan. Das ist das einzige Mal, wo in der ganzen Bibel geschrieben ist, dass jemand wirklich den Satan böse Geist machen will. Von dem Moment an hat er die Kontrolle nicht mehr über Satan. Deswegen hält es ihn auch nicht mehr in der Nähe von Jesus. Das ist ja manchmal schon von Menschen zu beobachten, die weit weniger als den Satan in sich haben. Also die, ich sag mal, von normalen bösen Geistern besetzt sind. Die halten es nicht in der Nähe von Jesus. Nun könnte man sagen, das ist eine Geschichte von 2000 Jahren vorher. Welche Bedeutung das heute? Wenn wir dann aber lesen, zum Beispiel im Johannesbrief, viele sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns weggegangen. Das heißt, bis heute hat man diesen selben Prozess in der Gemeinde Gottes, dass Menschen sich innerlich schon von Jesus getrennt haben, schon von seinem Willen wechseln. Sie werden immer noch als dazugehörig gerechnet, so wie die Jünger immer noch bis zu dem Moment gedacht haben, sie sind eine Einheit. Aber sie sind ausgegangen. Gibt es dagegen eigentlich ein Mittel? Es gibt eins, das ist interessant, das ist sogar in dieser Geschichte zu.
Der bei Jesus
in
Verantwortung bleibt.
Der
bleibt
dabei.
Der bleibt bei ihm. Aber es ist
nicht Verantwortung, die da nicht getrennt. Wer war das? Man könnte sagen, alle. Aber es gibt einen, für den ist das unmöglich. Nämlich Johannes. Diese enge Beziehung zu Jesus, diese wirkliche Liebe, von dem es heißt, die Jesus liebte. Dort ist diese Gefahr mit. Bei allen anderen ist das Risiko da. Man kann das nämlich an einer Kleinigkeit am nächsten Tag merken. Alle hatten ihn verlassen. Aber Johannes war sogar am Kreuz. Und da fasse ich den heutigen Text einmal für uns so zusammen. Wenn wir wirklich vermeiden wollen, dass wir wie Judas enden, müssen wir wie Johannes leben. Und das heißt wirklich, die enge Gemeinschaft mit Jesus Christus zu suchen und eng mit ihm bleiben. Auch das war in diesem Geburtstagslied mit drin. Den Test der Zeit bestehen, du bleibst mir nahe. Das sind diese wichtigen Dinge, ihr Lieben. Das, was wir vorhin gesungen haben. Also den Test der Zeit bestehen, du bleibst mir nahe. Und das ist die Herausforderung für uns, dass wir jeden Tag neu die Gemeinschaft mit Jesus Christus so suchen, dass wir nachher bei ihm und der Nahe sind. Das war uns auch ein ganz schwieriger Tag.